Noch sage ich nicht goodbye und bye-bye, aber ich sage hallo und einen schönen guten Morgen, Andreas Bausewein.
Morgen.
Ich begrüße Sie zur Fragestunde. Sie sind ja hier als Oberbürgermeister, aber am heutigen Tag und in diesen Tagen ist es mal schwer, das zu unterscheiden, sind auch Landeschef der SPD. Und wenn man unter Hashtag Bausewein guckt, dann kann man allerorten eine angeregte Debatte sehen und hören. Und Erfurt, Andreas Bausewein, die SPD ist in allen Schlagzeilen, vom Deutschlandradio bis zum Spiegel über die Bildzeitung. War das Ihr Ziel mit dem offenen Brief, Erfurt, Sie und die SPD richtig ins Gespräch zu bringen?
Ne, also entgegen anderslautender Behauptungen und Vermutungen war da keine Strategie dahinter. Aber es ist einiges aufgelaufen die letzten Wochen und das musste einfach letzte Woche mal gesagt werden.
Dass es nicht Strategie ist, das kann ich gar nicht glauben. Ein Politiker ist ja immer strategisch. Sie wären ja dumm und auch nicht erfolgreich, wenn sie nicht strategisch wären. Also Herr Debes hat ja geschrieben, das ist ja ganz klar, es geht schon um die Kandidatur. Er will Ministerpräsident werden, will sich ins Spiel bringen und es ist im Grunde schon Wahlkampf. Den Eindruck habe ich auch, dass da schon ordentlich Wahl gekämpft wird.
Leute, die Wahl, Landtagswahl, die ist 2019 wahrscheinlich im September. Also Zeit vergeht schnell, ja, aber wer, unabhängig davon, dass man erstmal klar sein muss, wer wo kandidiert, nicht die Sprinter gewinnen, sondern die Ausdauerläufer. So gesehen wäre es etwas sehr früh, wenn das Wahlkampf wäre. Nein, aber es ist wirklich, man muss mal zur Kenntnis nehmen, dass wir derzeit riesen Herausforderungen haben, was die Flüchtlingsströme angeht. Und das werden wir auch stemmen können, keine Frage. Aber ich glaube, dass auch bei den Entscheidungsträgern noch nicht jeder begriffen hat, wie eigentlich an der Basis die Situation ist.
Mhm. Dazu kommen wir noch und zu den ganz konkreten Geschichten. Trotzdem nochmal zum Hashtag Bausewein. Hätten Sie diese Reaktion, diese polarisierende Reaktion innerhalb Ihrer Partei, auch der rot-rot-grünen Koalition und auch dieses überregionale Echo, war das erwartbar? Haben Sie das erwartet?
Nee, so viel nicht, aber das Problem ist ja auch, wenn Sie einen Brief schreiben von 2,5 Seiten und dann wird alles auf eine halbe Zeile reduziert. Ja. Bin davon überzeugt, dass viele, die sich äußern, nach diesem Brief gar nicht gelesen haben. Das habe ich jetzt so in der Deutlichkeit nicht erwartet. Wobei es ist, lässt sich schon
das
deutlich.
Das ist eine gemeine Unterstellung, dass die Leute den Brief nicht gelesen haben. Das ist ja nun so lange
sehr noch. Also, als ich letzte Woche im Thüringen-Journal war, hat Steffen Quasebars erste Frage war, man hat den Eindruck, dass viele, die sie so pauschal kritisieren, den Brief nicht gelesen haben. Mhm. Was diejenigen angeht, die pauschal kritisieren, da ist, glaube ich, die Quote derer, die ihn nicht gelesen haben, relativ hoch. Weil natürlich, ich zu Beginn schon reingeschrieben habe, dass es unsere moralische Verantwortung ist, Flüchtlinge aufzunehmen, die zu Hause im Leib und Leben fürchten. Also ich meine, da sind wir uns doch glücklicherweise fast alle einig, ja, dass einfach, dass man da gar nicht drüber diskutieren kann, auch vor dem Hintergrund der eigenen
deutschen Geschichte. Trotzdem haben Sie ja gefordert, dass Kinder von Flüchtlingen, die eine schlechte Chance auf Anerkennung haben, dass man die gar nicht erst in die Schule schickt. Das ist ja zumindest das, was auch drin stand, zu den anderen Punkten kommen.
Wenn ein Asylverfahren nicht im Schnitt bis zu 10 Monate dauern würde, sondern nur 2 oder 3, würde man die Diskussion gar nicht führen. Mhm. Ich meine, das Problem ist doch ein ganz praktisches. Ja. Schon jetzt ist es so, dass wir 50 Kinder aus Flüchtlingsfamilien, die schulpflichtig wären, dass wir die derzeit nicht in Schulen haben, sondern wahrscheinlich erst nach den Herbstferien, weil es nicht genügend Lehrer gibt. Und für Lehrer ist nicht die Stadt Erfurt verantwortlich. Ja. Die werden im Land eingestellt. Mhm. Und das ist so eine Sache, die mich ein bisschen ärgert, ja, weil der eine oder andere, der sich zum Thema äußert, selber verkennt, dass er möglicherweise die Macht hätte, daran was zu ändern, es aber nicht in dem Maße tut, wie es wünschenswert wäre. Mhm. Gegenwärtig liegt die komplette Last auf den Schultern der Kommunen. Und da stehe ich ja nicht als Erfurter OB alleine da. Sondern da geht es ja vielen Landräten genauso und vielen OBs genauso.
Von denen, die was tun können, ist ja Bund und Land, die haben Sie angesprochen. Kommen wir mal zu den Reaktionen. Also Bodo Ramelow hat ja gleich zurückgezwitschert, Schulpflicht für alle, Ausrufezeichen, nicht Flüchtlingskinder von der Schule fernhalten, sondern die Schule ändern, ist eine der Forderungen.
Schulpolitik ist Landessache. Nicht Kommunalpolitik, ist Landessache.
Also eine weitere Reaktion ist von Astrid Rothe-Beinig, die sagt, der OB Bausewein sollte sich für seine Forderung entschuldigen. Kinder von Flüchtlingen nicht zulassen, sagt er. Und sie sagt, dass sie sich entschuldigen sollen für diese Forderung. Das ist ja nun Koalitionspartner der SPD. Wie gehen Sie mit solchen Reaktionen auch Ihrer eigenen Partei um? Die Jusos haben ihm den Brief ganz schön um die Ohren gehauen.
Ja, wir hatten der Landesvorstand, da war es nicht mehr ganz so extrem. Also erstmal darf jeder seine eigene Meinung haben, mhm. auch innerhalb der SPD, das ist auch gut so, dass es so ist. Die SPD war schon immer eine heterogene Partei, muss er auch bleiben und wenn man in einer anderen Partei ist, darf man als Recht seine andere Meinung haben oder eine andere Meinung haben. Ich werde mich aber nicht entschuldigen, weil ich keinen Grund sehe, mich zu entschuldigen. Aber ich sage ganz deutlich, wir haben zum Beispiel nächste Woche eine Bürgerversammlung in Linderbach, wo es um eine Flüchtlingsunterkunft geht und ich lade ausdrücklich auch auf der Landesebene den einen und die andere, der oder die sich in den letzten Tagen sehr laut geäußert haben, ein an so einer Versammlung teilzunehmen. Weil ich sehe da bestimmte Leute einfach nicht auf solchen Bürgerversammlungen. Ne? Und dann ist es immer schön einfach, in seinem Büro zu sitzen und eine Pressemitteilung zu schreiben oder am Telefon was zu sagen. Mhm. Ich sage ausdrücklich, wir werden diese Aufgabe, die wir da haben, die Herausforderung, die werden wir gemeinsam stemmen. Die müssen wir gemeinsam stemmen. Aber das wird nur funktionieren, wenn Bund, Land und Kommune da Hand in Hand gehen. Also es kann nicht sein, ja, dass Verfahren so lange dauern. Aber im kommunalen Bereich können wir auch nicht die Mitarbeiter im Bundesamt für Integration und Migration einstellen. Das muss schon der Bund selber tun. Da höre ich seit Monaten, wir brauchen 2000 Leute. So richtig viele Neueinstellungen gab es da bisher nicht. Und wenn es mit Neueinstellungen nicht geht, muss man gefälligst Beamte abordnen aus anderen Bereichen, dass die Verfahren schneller gehen. Mhm. Die finanzielle Frage, ja, da feiert man sich im Bund dafür, dass man wahrscheinlich dieses Jahr einen Überschuss hat im Haushalt 5 Milliarden Euro. Und die Kommunen kriegen jetzt vielleicht 1 Milliarde für die Flüchtlinge. Also ich lache mich doch tot. Ja, also bei der Aufgabe, die wir gerade haben, reicht das schlichtweg nicht aus. Und so kann man das durchdeklinieren. Wir werden das stemmen, wir werden das hinkriegen, aber nur, wenn jeder auf jeder Ebene dort seinen Beitrag zuleistet. Und nicht einige theoretisch diskutieren, wie es denn gehen könnte.
Dann mache ich mal weiter für die Leute, die jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben, wie die Reaktionen waren. Amadeo Antonio Stiftung sagt, auch für Flüchtlingskinder gilt die UN-Kinderrechtskonvention. Der Flüchtlingsrat weist die Forderungen des Erfurter OB Bausewein als Verletzung von grundlegenden Menschenrechten zurück. Und die Evangelische Kirche Mitteldeutschland schreibt, die Klugheit dieser Idee kann ich nicht erkennen. Dem Kindeswohl dient sie jedenfalls nicht, denn die Kinder werden durch Herrn Bauseweins Vorschlag zu den Leidtragenden. Gerade Kinder fällt es leicht, sich zu integrieren und die deutsche Sprache schnell zu lernen. Integration wirkt somit auch von den Kindern auf die Eltern. Selbst wenn Flüchtlingskinder nur für kurze Zeit eine Schule besuchen, sind sie dort besser aufgehoben, als den ganzen Tag in einer Flüchtlingsunterkunft zu verbringen, schreibt Martina Klein von der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland. Das klingt doch sehr vernünftig, oder?
Es klingt alles sehr vernünftig, ja. Das ist gar keine Frage. Aber das Grundproblem ist doch jetzt schon, dass wir in der Praxis das, was eigentlich existieren müsste, schon jetzt nicht mehr halten können. Ich meine, wir haben in Erfurt mit Stand heute 19 Sprachklassen. Wir hatten vor 3 Jahren eine. Wir haben 4 weitere in der Vorbereitung. Wir sind jetzt schon nicht in der Lage, alle Kinder aus Flüchtlingsfamilien einzuschulen, weil es nicht genügend Lehrer gibt. Und ich sage es nochmal, für die Einstellung der Lehrer ist nicht die Landeshauptstadt Erfurt verantwortlich, sondern der Freistaat Thüringen. Wir haben da, muss man auch mal sehen, ob viele Hilfsangebote, die ja die letzten Tage kamen, ne? Auf die würden wir auch gern zurückgreifen, aber das beißt sich derzeit auch ein bisschen mit dem Schulgesetz, ob man da eine Lösung finden könnte, ja, dass wir quasi im noch stärkeren Umfang freiwillige Helfer dort mit einbinden können, was jetzt gesetzlich noch gar nicht möglich ist. Da müssen wir einfach rangehen. Mhm. Aber was dahinter steht, ist wirklich, dass im Grunde genommen die Verfahren viel zu lange dauern. Und es kann nicht sein, dass ein Verfahren für einen Flüchtling aus dem Kosovo eben 10 Monate dauert oder aus Serbien 10 Monate dauert. Und da ist es nun mal so, das mag einem gefallen oder nicht, dass die Anerkennungsquoten nicht mal bei unter 1% liegen, sondern im Regelfall bei unter 1 Promille liegen. Und die Verfahren müssen schlichtweg beschleunigt werden. Und wir müssen natürlich logischerweise die Flüchtlinge, die hier bleiben können, das ist ja auch mindestens die Hälfte, die müssen wir mit aller Kraft integrieren und dann müssen die Kinder logischerweise in die Schule, weil da die Sprache lernen. Sprache ist, glaube ich, der Schlüssel zur Integration. Und wer Bürgerkriegsflüchtling ist aus Syrien, da können wir davon ausgehen, dass die Leute in den nächsten Jahren nicht zurückgehen werden in ihre Heimat, vielleicht sogar niemals. Und da ist doch völlig klar, dass wir die mit aller Kraft integrieren müssen in die Gesellschaft.
Mhm. Also klare Ansage an Land und Bund, die Kommunen besser auszustatten. Ich gebe mal noch ein paar Fragen weiter, die hier aufgelaufen sind, weil es ist ja eine Fragestunde an Sie von Hörerinnen und Hörern. Hink schreibt, Herr Oberbürgermeister, wann haben Sie festgestellt, dass die Ungleichwertigkeit von Menschen Grundlage Ihrer Politik sein soll? Oder warum haben Flüchtlingskinder anders als Kinder mit deutschem Pass kein Recht auf Bildung? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage von vom Freischwimmer. Die Süddeutsche Zeitung schreibt im Kommentar, Erfurts OB Bausewein vor dem rechten Mob in die Knie gegangen. Süddeutsche vom 26.08. Der Erfurter Oberbürgermeister und SPD-Landesvorsitzender stellt sich mit seiner Forderung dem Mob nicht entgegen. Stattdessen greift er dessen Parolen auch noch auf. Aber wer sich dem Mob unter dem Druck setzen lässt, hat ihn bereits toleriert. Kinder der Schule vorenthalten, aus dem Grund, dass es bitte kein weiteres Heidenau gibt, Fragezeichen. Hätte die NPD sicher nicht gedacht, dass Demokraten aus Angst vor ihren Einfällen haben, auf die sie bisher nicht einmal selbst gekommen sind. Was sagen Sie dazu? Was veranlasst Sie zu der Annahme, dass in Erfurt ein zweites Heidenau möglich sein könnte? Gibt es dafür konkrete Anhaltspunkte?
Weil das ist ja auch also so erster Punkt, ja. Also seit wann Ungleichheit Grundlage meiner Politik ist, sage ich auch Leute, Brief lesen, ja. Nicht einfach mal was nacherzählen, was irgendjemand gesagt hat. Das ist bestimmt nicht der Fall. Aber wir halten doch mal auch fest, dieses Land braucht endlich ein vernünftiges Einwanderungsrecht. Das haben wir nicht. Asylrecht ist kein Einwanderungsrecht. Bei Asylrecht geht es darum, Menschen aufzunehmen, Schutz zu bieten, die zu Hause und Leib um Leben fürchten müssen. Und ich habe Berichte gehört von Kindern aus Syrien, die gesehen haben, wie ihre Väter erschossen wurden, geköpft wurden und so weiter und so fort. Er sagt, das sind Dinge, das ist unglaublich für unsere Vorstellungskraft und das wünscht man seinen ärgsten Feind nicht. Aber Asylrecht, da geht es genau darum, Menschen Schutz zu geben, die zu Hause um Leib und Leben fürchten müssen. Punkt. Ich kann ausdrücklich auch einen 22-jährigen Kosovaren verstehen, der sagt, ich habe wirtschaftlich zu Hause keine Chance, ich suche mein Glück in Mitteleuropa. Das kann ich menschlich nachvollziehen. Für ihn ist allerdings Asylrecht der falsche Weg. Da brauchen wir in diesem Land ein vernünftiges Einwanderungsrecht, dass wir wenigstens einen Teil derer, die aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen, eine Chance geben, hier zu bleiben und hier ihr Glück zu finden. Das diskutiert da kein Mensch in Frage. Aber das Asylrecht ist dafür echt der falsche Weg, weil die Ablehnungsquoten für Kosovaren, für Serben, für Mazedonier liegen da bei 100%. Für Serben übrigens bei 100%. Exakt. Von allen Asylanträgen, die bis zum heutigen Tag im Jahr 2015 von Serben in Deutschland gestellt wurden, wurden alle abgelehnt. Mhm. Und das muss man doch mal zur Kenntnis nehmen. Und da müssen wir einfach mal, auch da ist Bundespolitik gefordert, ein Einwanderungsrecht zu schaffen. Weil natürlich ist es so, dass Deutschland auch inzwischen ein Einwanderungsland ist. Aber die Kommunen sogar ja nochmal, müssen auch in die Möglichkeit versetzt werden, ihre Integrationsaufgaben, die sie haben, zu erfüllen. Und da sage ich, das ist derzeit nur eingeschränkter Fall, um das mal freundlich zu beschreiben. Wir sind dabei, in Größenordnung Unterkünfte auszuweisen. Übrigens, auch da merkt man, dort funktioniert Marktwirtschaft. Ja, der Druck ist da, demzufolge steigen die Preise, auch was die Investitionspauschale angeht. Die reicht schon lange nicht mehr aus, um die Kosten zu decken, die man hat. Und deswegen bitte ich mal darum, das ein bisschen nüchterner zu sehen. Ich habe nicht pauschal gesagt, dass Flüchtlingskinder nicht mehr eingeschult werden. Das ist schlichtweg nicht wahr. Übrigens auch da gibt es von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regelungen. In Bayern und in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz war es, glaube ich, ist man erst mal 6 Monaten schulpflichtig. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Kommentar Süddeutsche Zeitung. Da sage ich mir, da hätte ich mir gewünscht, dass der Kommentator mal nicht in seinem Büro sitzt und mal so theoretisch einen Kommentar schreibt, wie es denn sein könnte, sondern mal Hörer in der Hand nimmt und anruft. Das machen sie natürlich nicht. Ja, und ich verwahre mich auch dagegen, mich mit irgendwelchen rechtsradikalen Brüllköpfen in eine Ecke stellen zu lassen, weil da gehöre ich wirklich nicht hin. Übrigens auch ein bisschen absurd. Ja. Vor 9 Monaten war ich noch derjenige, der fast linksradikal war, nachdem ich mit dafür verantwortlich war, dass Bodo Ramelow Ministerpräsident wurde. Und 9 Monate später, dann schiebt man mich in eine rechtsradikale Ecke rein. Das ist ein Schuh, den muss ich mir nicht anziehen.
Ja. Nochmal den zweiten Teil der Frage. Was veranlasst Sie dazu, zu der Annahme, dass in Erfurt ein zweites Heidenau möglich sein könnte? Gibt es dafür konkrete Anhaltspunkte?
Der überwiegende Teil der Erfurter Bevölkerung ist hilfsbereit, ist aufnahmebereit und da bin ich auch stolz drauf, dass viele Dinge auch ein bisschen, was weiß ich, was für Demonstrationen, die es da in östlichen Sachsen gab, dass die in Erfurt nie so möglich waren, weil es nie genügend Menschen gab, die da mitgemacht haben. Aber ich sag's mal so, ich war auf einigen Bürgerversammlungen jetzt, ja, also würde ich auch mal einen einen oder anderen empfehlen, damit hinzugehen. Ja, da redet man mit Engelszungen auf den einen oder anderen ein und das muss man auch mal irgendwie zur Kenntnis nehmen, ja, dass wir natürlich die Kraft haben, die Leute auch unterzubringen, dass wir es machen müssen.
Frau Schäuble hat ja gesagt, der in der Debatte sich ja nicht ganz besonders hervorgetan hat, das ist kein finanzielles Problem. Finanziell kann das die Bundesrepublik Deutschland ohne weiteres schultern.
Ja, aber damit klemmen wir den Bund immer ein bisschen aus. Ne? Der Bund ist jetzt mit 1 Milliarde dabei, das klingt erstmal viel Geld, ist aber gemessen an dem, was hier gerade passiert auf kommunaler Ebene, natürlich eine ziemlich kleine Hausnummer. Übrigens, ich will mal ein paar Beispiele bringen. Ja? Wir müssen auch zu einer Entbürokratisierung kommen. Wir haben in Erfurt lange Monate die Schiene gefahren, eigentlich jahrelang die Schiene gefahren, möglichst kleine Unterkünfte. Möglichst kleine Unterkünfte, möglichst dezentral. Und wir lassen ja die Einrichtung auch bewachen entsprechend, das muss man ja tun. Die Überwachungskosten kriegen sie erst finanziert ab 200. Ja, also das heißt, im Grunde genommen wird das völlig konterkariert. Ja, sonst bleiben die Kosten voll bei den Kommunen liegen, da zahlt man es eben selbst. Gesundheitskosten. Ja, letzte Woche kam ein Stapel Gesundheitskosten aus dem Freistaat, Anträge zurückgeschickt. Man möge bitte für jeden einzelnen betroffenen Flüchtling erstmal ein Gutachten anfertigen lassen. Da sage ich, Freunde, das könnten wir machen, wenn wir hier 20 hätten in Erfurt oder 50, aber nicht bei den Zahlen, die wir haben. Also da bitte ich auch wirklich mal bei Verantwortlichen im Land und Bund die ganze Sache ein bisschen zu entbürokratisieren. Das ist alles keine theoretische Angelegenheit. Das ist jetzt die Zeit für Praktiker und Pragmatik. Mhm.
Und zu den ganz praktischen und pragmatischen Dingen kommen wir nach ein paar Takten Musik von Gas Combis und danach reden wir weiter mit Andreas Bausewein. Ich habe noch einige Fragen von Hörerinnen und Hörern, auch ganz konkreter Natur, was die Unterbringung von Flüchtlingen und die Integration betrifft. Weiter geht's mit der Fragestunde und Andreas Bause war natürlich mit dem Schwerpunkt der Flüchtlingsunterbringung in Erfurt und da ist nicht nur die Frage des offenen Briefs des Oberbürgermeisters, sondern auch viele andere Fragen, auch Fragen der Hörerinnen und Hörer. Unter anderem fragt Local Times, im Februar rechnete Erfurt mit 1300 Flüchtlingen, die 2015 in die Landeshauptstadt aufgenommen werden. Ist diese Zahl noch realistisch, beziehungsweise gibt es neue Zahlen und auch
nicht,
was die Unterbringung...
Nicht im Ansatz realistisch, ich kann es mal noch ein bisschen... mal darstellen, wie die Dramatik ist. Wir haben bis letzte Juliwoche die Ansage bekommen vom Landesverwaltungsamt 100 im Monat. In der letzten Juliwoche wurde die Zahl korrigiert auf 151.
Kann man mal im Vergleich zum Vorjahr?
Das ist im Vergleich zum Vorjahr das 3-4-fache, im Vergleich zu vor 2 Jahren das ist das 10-fache. Mhm. Vielleicht nochmal ganz kurz auf die Integrationsklassen zu kommen. Da hatten wir 2012, auch da mal im Vergleich zu haben, eine Klasse in Erfurt. Jetzt haben wir 19 Vierer weitere in Vorbereitung. Also sieht man, wie sich die Zahlen entwickelt haben. Dann aber die Flüchtlingszahlen, also Ende Juli 100 im Monat, dann wurde korrigiert auf 151. Wir rechnen seit vergangener Woche mit 200 und mehr im Monat. Also binnen 4 Wochen mehr als eine Verdoppelung. Und wir gehen
damit ist eine dezentrale Unterbringung schon lange nicht mehr möglich?
Ja, dezentral schon noch, aber auf jeden Fall sind ein Beschränken nur auf kleine Einrichtungen geht nicht mehr. Damit würden wir die Flüchtlinge nicht unterbekommen. Und selbst wenn wir alle Einrichtungen jetzt am Netz haben, die wir planen und wo es ja auch immer Bürgerversammlungen gibt und das dargestellt wird, selbst dann werden wir wahrscheinlich nach heutigen Planung Mitte nächsten Jahres ein erhebliches Loch haben noch von mehreren 100 Flüchtlingen, wo wir heute noch nicht wissen, wo wir sie unterbringen. Und was ich zum Beispiel überhaupt nicht will, und da bin ich mir einig mit der kompletten Verwaltung, wir wollen keine Zelte. Also ich meine, das mag ja im August noch ein bisschen was von Ferienlagerromantik haben, also um das ein bisschen überspitzt auszudrücken, aber ich will keine Flüchtlinge im Winter in Zelten untergebracht haben.
Das beantwortet schon fast die zweite Frage. Bei der Bürgerversammlung im Hörsaal der Universität im Februar versicherte Andreas Bausewein, dass Erfurt alles dafür tun werde, dass die Flüchtlinge nicht in Zelten oder Containern unterkommen müssen. Warum wird es jetzt doch Container geben? Ist ja das meine Unterstellung. Also, wird es Container geben?
Wahrscheinlich wird es Container geben, weil wir einfach keine Räumlichkeiten mehr haben.
Aber also Zelte nein, Container ja.
Versuchen mit aller Kraft zu verhindern, aber es gibt einfach keine Räumlichkeiten mehr, die wir nutzen können. Es ist, wir versuchen von privaten Anzumieten zu kaufen, dort wo es geht. Aber das ist auch ein bisschen der Unterschied von Erfurt vielleicht zu anderen Städten. Erfurt ist eine wachsende Stadt, wir haben kaum Leerstand. Und deswegen muss man das ein oder andere auch ein bisschen korrigieren, aber Zelte will bei uns niemand.
Also keine Zelte, aber Container. Wo kommen die hin und gibt es einen aktuellen Stand, das was die Unterbringung betrifft, dass man sich das vorstellen kann?
Container sollen, glaube ich, kommen in Bindersleber Landstraße auf dem Gelände des Garten- und Friedhofsamtes, gibt es da Planungen und ansonsten sind ja letzte Woche auch unsere Standorte verkündet worden, wo wir jetzt die 6 neuen Gemeinschaftsunterkünfte...
Können Sie noch mal dazu was sagen, dass wir da um Stand kommen?
Naja gut, das ist, ich kann es mal durchlesen. Ja, das ist Linderbach, ne, wo es gestern auch eine Veranstaltung gab, wo wir auch nächste Woche eine Bürgerversammlung machen werden. Langer Berg, da kommen 40 bis 50 Personen hin. Stotternheim, Bereich Erfurter Landstraße, hinter der Tankstelle Richard-Hegelmann-Straße im Norden der Stadt, bei der Umformtechnik. Bunsenstraße, wird eine Einrichtung hinkommen und ja, Heinrichstraße habe ich schon gesagt, auf dem Gelände Gartenfriedhofsamt wird es wahrscheinlich Container geben.
Und jeweils dann auch Bürgerversammlungen?
Jeweils immer, wenn wir immer Bürgerversammlungen in der Gegend, wo die Einrichtungen entstehen werden, wo dann auch Fragen beantwortet werden und auch
Das
ist auch ein bisschen vom Kopf auf die Füße stellen.
Ja, da sind die mit dabei jedes Mal?
Kommt, nein, wir teilen es ein bisschen rein. Also in Sinderbach werde ich zum Beispiel dabei sein. Langerberg mache ich auch selbst. Zum Teil macht es Frau Tierbach, Herr Hilge, je nachdem. Aber immer Verwaltungsspitze dabei und Mitarbeiter, die Fragen beantworten können.
Wie ist da die Stimmung jeweils? Was kommen da für Argumente? Und
Unterschiedlich. Also das ist die Masse der Leute, die da hinkommen, ist aufnahmebereit und hilfsbereit, muss man deutlich sagen. Aber es gibt auch Befürchtungen und die Befürchtung muss man ganz einfach auch den Leuten nehmen und die Ängste, so gut wie es geht, auch wenn das schwierig ist.
Das sind ja oftmals diffuse Ängste, aber manchmal auch ganz konkrete Fragen, die Sie versuchen natürlich zu beantworten. Wie ist das mit einer gesellschaftlichen Stimmung? Auf die bezieht sich die nächste Frage in den Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Benutzen Konservative und Rechte ihren offenen Brief als Autoritätsargument, um gegen Flüchtlinge zu hetzen? Wenn unser OB das schon sagt, war Ihnen nicht klar, dass Ihre Stellungnahme von fremdenfeindlichen Strömungen missbraucht werden würde? Können Sie,
in meiner Wahrnehmung ist nicht, dass die Masse derer, die jetzt sagen, es war gut, diesen Brief zu schreiben, fremdenfeindlich eingestellt sind oder per se in der rechten Ecke zu verankern sind. Das ist nicht meine Wahrnehmung. Übrigens sollte man den Fehler auch nicht machen, jeden Menschen, der an einer Stelle Bauchkrummeln hat oder mal vielleicht Fragen stellt, gleich in der rechten Ecke zu verankern. Da macht man sich sehr einfach. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, dagegen vorzugehen und die Ängste der Leute zu nehmen.
Na, Sie haben ja von dem zweiten Heidenau gesprochen. Das war natürlich auch so ein Argument.
Ja, ich habe gesagt, ich habe Angst, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippt. Das habe ich geschrieben. Ne? Und da müssen wir alle gemeinsam dagegen wirken, ne? Dass die eben nicht kippt in der Bevölkerung. Ja, aber es ist halt auch, wir sind mit einer Herausforderung konfrontiert, die wahrscheinlich alles übertrifft, alles überstrahlt, was die letzten 25 Jahre in diesem Land seit der deutschen Einheit der Fall war. Und wir werden die Herausforderung auch in irgendeiner Form stemmen. Das werden wir schaffen, wir sind das reichste Land der Welt. Ne? Aber so wie es jetzt zum Teil läuft, so wird es eben nicht weitergehen. Ne? Dass man das in Berlin eher theoretisch betrachtet und so mancher im Land eben auch theoretisch betrachtet. Das geht eben nicht.
Sind denn die größten Herausforderungen die Stimmung in der Bevölkerung, dass wir keine Aufnahmebereitschaft haben, Hilfebereitschaft, die erlebe ich andererseits auch? Oder ist es eher sozusagen die logistischen Fragen von Bürokratie, dass dann Brandschutz und Parkplätze wichtiger sind? Oder was sind die größten, oder ist das einfach das Geld, was Sie vom Land und Bund
fordern? Das greift ja ein bisschen ineinander rein, also gerade was die logistischen Geschichten angeht und das Geld und auch Bürokratie, das ist ja so, sage ich mal, ein Block. Und da können wir schon ein paar Dinge selbst verändern. Also selbst wir, nicht unbedingt wir in Kommune, wir machen das, was wir können, aber vor allem der Bund, die Frage mehr Leute, Bundesamt, Integration, Migration, schnellere Verfahren, das können wir beeinflussen. Mehr Geld des Bundes für die Flüchtlinge, für die Unterbringung, das können wir beeinflussen. Da brauchen wir keine höhere Gewalt zu. Entbürokratisierung, ja, ich meine, wie gesagt, bestimmte Vorschriften, die wir haben, die mögen ja wunderbar funktionieren, wenn ich in Erfurt 50 Flüchtlinge habe, ja, dann läuft das, dann kann man das machen, dann kann man sich mehr Zeit lassen und keinen Anträge das mal prüfen. Aber wenn ich in etwa 2000 Flüchtlinge habe, haut das nicht mehr hin. Und da muss das können wir auch ändern. Da brauchen wir auch keine höhere Gewalt zu. Das ist die eine Säule und die zweite ist halt Verständnis zur Bevölkerung. Also ich nehme schon wahr, dass die, das hat ja auch die Umfrage die alle zuvor gezeigt, dass wohl zwei Drittel keine Schwierigkeiten damit hätten, wenn eine Flüchtlingsunterkunft in ihrer Nähe gebaut wird oder entsteht. Ich nehme schon wahr, dass die Masse der Bevölkerung aufnahmebereit ist. Man kann bestimmte Ängste, Befürchtungen, die da vorhanden sind, auch nicht ignorieren. Auf die muss man eingehen, die muss man zerstreuen und es muss alles, wie gesagt, insbesondere für die Kommunen noch stemmbar sein, die Aufgabe.
Kommen wir mal zu der Hilfsbereitschaft. In der Süddeutschen Zeitung vom Wochenende war ja sehr schön auf der ersten Seite aufgeschlüsselt, was man tun kann. Entweder Geld helfen mit Zeit, dass man Zeit spendet, Sachspenden und so weiter. Also es gibt viele Möglichkeiten zu helfen. Ich erlebe auch oft Fragen, was kann ich denn jetzt tun? Einfach irgendwie Klamotten spenden ist ja schwierig. Es muss irgendwo hin, es muss sortiert werden. Was kann, wenn ich Zeit investieren will, wenn ich Wohnraum habe und so weiter. Gibt es eine zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung oder ein Punkt, ein Ort, wo ich mich informieren kann, wie ich helfen kann. Denn das muss ja auch ein bisschen koordiniert werden und die Hilfsbereitschaft muss ja auch kanalisiert werden.
ZIM in Zweifelsfall, das ist Zentrum für Integration und Migration als Anlaufstelle.
Zentrum für Integration und
Migration. Bitte nicht direkt in die Flüchtlingsunterkünfte gehen. Das ist schon, also da muss schon ein bisschen auch organisiert werden, gesteuert werden und so weiter und so fort.
Also nicht, ZIM, koordiniert und organisiert im Grunde die Hilfen, wenn jemand sagt, ich habe noch ein Fahrrad, was funktioniert. Ja, ich habe
Kontakt herstellen und so weiter und so fort.
Ich würde Deutschunterricht geben für Kinder. Ich würde,
das ist der Unterricht, der Punkt. Ja, das wird an dem Punkt. Das wäre, also man begleitend durchaus, aber nach Schulgesetz geht das eben gegenwärtig nicht. Also auch so ein Punkt, wo ich
Unterricht
sage,
Unterricht nehme ich jetzt zurück, ja. Also, sag mal, wenn man helfen will und
ein Grüppchen. Also bitte nicht einfach in die Unterkünfte gehen, die ja mittlerweile relativ bekannt sind, wo sie sind und sich da vorstellen, sondern möglichst ins ZIM gehen und das ein bisschen koordinieren lassen.
Also beim ZIM, Zentrum für Integration und Migration, das wird koordiniert. In der Stadtverwaltung selbst gibt es jetzt keine Stelle.
Das ist ja die Stadtverwaltung, Herr Rose.
Ja, aber ist das dann Büro und Ansprechpartner?
Ja, wir müssen sich auch ein bisschen bündeln. Ich meine, natürlich kann man auch zum Sozialamt gehen, da wird man auch nicht weggeschickt im Zweifelsfall. Gottes Willen, die machen das ja auch ganz wesentlich mit, aber... die bündelnde Stelle ist für das ZIM.
Sie sagen also, die Herausforderungen sind zu stemmen. Die gesellschaftliche Stimmung ist natürlich im Moment ein bisschen schwierig. Auch die mediale Debatte darum, ist das die größte Herausforderung auch der Stadt Erfurt in den letzten Jahrzehnten?
Ja, also ich denke wirklich, das, was mit dem wir jetzt konfrontiert sind, das ist wahrscheinlich im letzten Vierteljahrhundert die größte Herausforderung. Zumal wir noch lange nicht da sind, wo wir hinkommen werden. Ich habe mir letzte Woche beim Flüchtlingsgipfel wurden die Zahlen nochmal vorgestellt, die Prognosen. Wir hatten im März noch eine Prognose von 200.000 Flüchtlingen, im März, bundesweit. Und jetzt sagt Herr de Maizière 800.000. Und das war letzte Woche am Dienstag. Also da war der August noch einen Monat, noch eine Woche lang, ne? Am Dienstag haben bis zu dem Tag Deutschland sind fast 90.000 Flüchtlinge in diesem Monat August nach Deutschland gekommen. Also wahrscheinlich liegen wir im August bei über 100.000. 100.000 mal 12 ist nicht nur 800.000. Ne? Also es könnte auch gut sein, dass die 800.000 nochmal übertroffen werden. Und
ebenfalls in der Süddeutschen
konnte man eine schleichende Entwicklung, auch mit deutlicher Ansage.
Ebenfalls in der Süddeutschen konnte man einen Artikel lesen, den ich ganz interessant fand. Wir müssten eigentlich den Zuwanderern und Flüchtlingen den roten Teppich ausrollen, weil der demografische Wandel, der, das ist ja nun bekannt, seit Jahrzehnten seine Auswirkungen zeigt und wir eine Zuwanderung von 500.000 Menschen im Jahr eigentlich bräuchten. Ist noch schwierig, die Debatte zu vermischen.
Das ist durchaus korrekt. Ja. Und dafür braucht dieses Land ein Einwanderungsgesetz, ein Zuwanderungsgesetz. Und das ist doch das ist auch eins der Probleme, was wir jetzt haben. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Asylrecht ist kein Zuwanderungsrecht. Bei Asylrecht geht es darum, Menschen zu aufzunehmen, die um Leib und Leben fürchten müssen, weil sie aus Bürgerkriegsgebieten kommen oder was auch immer. Und unabhängig davon brauchen wir ein vernünftiges Einwanderungsrecht, weil die demografische Entwicklung immer so ist, wie sie ist. Natürlich brauchen wir qualifizierte Menschen insbesondere. Wir brauchen auch generell, wir werden unsere Sozialsysteme nicht halten können, wenn nicht in den nächsten Jahrzehnten wirklich Millionen Menschen in dieses Land kommen, weil wir bekommen zu wenig Kinder. Auf der anderen Seite, und da bitte ich Sie auch mal darüber Gedanken zu machen, können wir auch nicht in der Kommune machen, sondern im Bund. Wir nehmen einigen Ländern damit auch die Spitze ihrer eigenen Gesellschaften weg. Also ich habe letzte Woche ein Interview gehört im Radio mit Robert Neudeck, dem Gründer von Cap Anamur, und der hat sich sehr auf Afrika bezogen und sagt, in seiner Wahrnehmung ist es so, dass in Afrika gerade die Spitze der jeweiligen Gesellschaften flieht. Also die Menschen, die mit ihrem Beitrag dafür leisten können, dass die Länder ihren Weg gehen, dass sie ein Stück vorankommen, die sagen jetzt zum Teil oder zum Großteil, ich will nach Europa. Das ist ja dann vielleicht für Europa alles ganz gut, ja, wenn diese Menschen kommen. Aber es ist natürlich für die Länder, wo sie herkommen, auch ein Riesenproblem. Weil die werden dort fehlen. Also das ist eine Sache, da muss ich auch mal EU-Gedanken machen und die große Politik Gedanken machen, wie können wir es erreichen, dass Menschen auch, bei aller Zuwanderung, die es auch geben muss, ja, aber dass auch ein Teil dieser Menschen eine Chance hat, zu Hause zu bleiben und dort ihren Weg zu gehen. Und sonst sage ich mal, wenn man es nur unter Zuwanderungsgesichtspunkt betrachtet und wir decken mal unseren Fachkräftebedarf mit Leuten, die von außen reinkommen, das ist dann auch ein bisschen egoistisch gedacht, weil die kommen auch irgendwo her.
Sagt Andreas Bausewein, wir werden das Kapitel erstmal abschließen, jetzt ein paar Takte Musik zur Abkühlung, dann reden wir über kühlere Sachen. Die Die letzten Minuten sind angebrochen der Fragestunde mit Andreas Bause, weil natürlich war der Schwerpunkt die Herausforderungen bei der Flüchtlingsunterbringung und Integration. Aber es gibt noch ein paar andere Themen, die vielleicht für Abkühlung sorgen, obwohl die Freibad-Saison fast zu Ende ist. Gibt es trotzdem Fragen zum Bäderkonzept? Da muss ich mal gucken, rette das Drei-Brunnen-Bad, gibt es eine Initiative, was können wir als Bürger tun, um den Verbleib des Drei-Brunnen-Bades in städtischer Hand zu unterstützen? Das ist eine Frage. Da schließe ich gleich noch eine zweite Frage an. Das Bäderkonzept, was ja Stadträte entscheiden, darüber müsste es ja oder sollte es ja eine fachliche Empfehlung der Verwaltung geben, damit ja die Stadträte eine Entscheidungsgrundlage haben, auch zu wissen, wie liegen die Zahlen, wie ist und so weiter. Katrin Heuer hat sich, also die Dezernentin, Wirtschaftsdezernentin, hat sich im letzten Gespräch hier schwer getan zu sagen, wir geben eine fachliche Empfehlung, weil das natürlich auch eine politische Komponente hat. Also ist die offene Frage, wird die Verwaltung sich äußern zur Schließung oder dem Erhalt vom Drei-Brunnen-Bad und von Möbisburg? Wissen Sie mehr, Herr Bausewein?
Stimmt der Stadtrat sowieso was anderes ab, ne, hinterher. Ich sage, im Zweifelsfall stimmt der Stadtrat für was anderes. Das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass man eine Empfehlung geben wird. Aber ich habe das auch jetzt noch nicht vorliegen. Und da muss man sehen, wo die Reise hingeht. Zum Schluss muss man aber... es muss finanziell auch untersetzt sein. Und das ist doch für mich der springende Punkt. Auch an der Stelle muss man jetzt mit offenen Karten spielen und muss nicht den Leuten wieder Sack und Seil versprechen. Wir haben in puncto Drei-Brunnen und in puncto Möbisburg erheblichen Investitionsbedarf. Der muss gedeckt werden. Und wir haben immer noch im Raum schweben, dass wir eigentlich eine weitere Halle brauchen. Also das letzte Bäderkonzept hat gezeigt, wir haben gewisse Überhänge im Bereich Freibäder und eine völlige Unterdeckung im Bereich Hallenbäder. Also wir haben
völlige Unterdeckung?
Ja, das ist die
also eine Schwimmhalle fehlt, oder?
Eine fehlt. Ja, eine fehlt. Wir haben de facto, es ist so.
Und wenn Sie sagen, ein Freibad zu viel,
wir sind im Bereich Freibäder sehr gut aufgestellt.
Sehr gut aufgestellt. Sehr gut aufgestellt.
Wir haben Nordbad, da zählt ja auch mit rein, dann Nordstrand, Strandbad Schotternheim, die zählen ja mit rein. Drei-Brunnen in Möbisburg und da haben wir eher Überhänge, ja, während wir im Freibadbereich einfach eine Halle zu wenig haben. Und jetzt muss das in irgendeiner Form mal auf den Punkt gebracht werden, weil auch die Freibäder müssen investiert werden. Ich halte es für unwahrscheinlich ausdrücklich, ja, dass beide in Frage stehende Freibäder geschlossen werden.
Also Sie halten es für unwahrscheinlich, dass beide Freibäder, Möbisburg
oder ich gehe davon aus, dass eine Empfehlung geben wird, wo dann steht, dass eines der beiden Bäder saniert wird mit Millionenaufwand. Und man sich gegebenenfalls von einem zweiten trennen muss. Das wird zu diskutieren sein. Ne? Aber da muss eine Zeitschiene hinterstehen.
Da wird doch nicht gewürfelt, diese drei Brunnenbäder.
Nein, aber ich bin doch jetzt nicht der das Konzept schreibt. Das wird fachlich gemacht und dann wird es vorgelegt, dann gucke ich es mir an, lese es mir durch und gebe es frei oder gebe es nicht frei. Und danach diskutieren wir drüber. Ja? Und natürlich werden da auch Kriterien eine Rolle spielen, wie hoch ist wo welche Investitionen, welche Besucherzahlen hat so ein Bad. Ne? Ich meine, muss auch uns mal klar sein, im Freibad können sie nicht kostendeckend betreiben. Auch das muss jedem mal klar sein, dass ich jetzt hinstelle und sage, macht mal als Stadt, ne? Oder als Stadtwerke. Das ist Daseinsvorsorge, das ist ganz wichtig, aber kostendeckende Betreibung ist nicht möglich. Wir werden nochmal Gespräche führen müssen mit den Fördervereinen, die es gibt für Möbisburg und Drei-Brunnen, ob man sich gegebenenfalls vorstellen könnte, als Verein so ein Bad zu betreiben.
Gibt es ja auch schon Ideen.
Genügend Beispiele, wo das wunderbar funktioniert. Viel mit ehrenamtlicher Arbeit. Die Gespräche werden zu führen sein. Aber mein Schwerpunkt wäre eindeutig auch in Richtung Stadtrat, wenn dann eine Vorlage da ist, das zu diskutieren und auch klare Schwerpunktsetzungen dort zu vollziehen und eben nicht zu sagen, wir machen mal alles, wird schon irgendwie gehen. Also wir reden hier bei Sanierungskosten für die Freibäder, reden wir, glaube ich, irgendwie bei beiden Bädern zwischen 3 und 5,5 Millionen und bei einem Hallenneubau reden wir über 10 Millionen Euro. Also das sind also keine Summen, die man so nebenher abdrückt, sondern die wollen schon entsprechend dargestellt sein.
Haben Sie sich die Hände gerieben, als Sie den Theaterstreit aufflammte und ein paar Ideen von Kooperationen und neuen Finanzierungsformen durchgestochen worden sind? Ist das jetzt eine Sache, die Sie freut? Weil
Nee, ausdrücklich nicht. Also ich finde das, wir müssen alles diskutieren, auch in der Öffentlichkeit, aber ich glaube, das war an der Stelle auch, der Punkt war noch ein bisschen früh. Ne? Also es gab Gespräche, stimmt ja auch nicht alles, was in der Zeitung steht. Ne?
Ach so.
Auch an der Stelle, ja, auch an der Stelle. Aber es ist nicht ungünstig, ja, wenn Gespräche mit Trägern laufen und der ein oder andere kann mir das Wasser nicht halten und meint, er muss sich lieb Kind machen und sticht alles durch. Das vereinfacht im Regelfall den weiteren Verlauf der Verhandlungen nicht. So gesehen hat mich das eher geärgert, aber Diskussionen laufen und klar ist, dass wir zukunftsfähige Strukturen brauchen.
Das ist jetzt schön politikerdeutsch gesagt. Die Erwartungen sind ja, formulieren Sie ja seit Jahren, dass Weimar mehr Geld bekommt als Erfurt und Erfurt als die Kommune. Sie sind
ja auch ein bisschen größer, muss man auch sagen, zur Ehrenrettung von Weimar. Also es ist, wir bringen 11 Millionen im Jahr auf das Theater. Weimar hat nicht ein Drittel unserer Einwohner, das könnten die gar nicht. Die haben ja gar nicht so einen großen Haushalt, das muss man auch mal deutlich sagen. Aber es ist schon so, dass wir als Stadt Erfurt prozentual auch in Summe den größten Anteil aufbringen aller Träger. Ne? Und dass wir auch schon mal in Vorleistung gegangen sind vor Jahren, vor über 10 Jahren mit der Abschaffung des Schauspiels. Und wir brauchen einfach zukunftsfähige Strukturen, weil das, was bisher zum Teil gemacht wurde, nicht in Erfurt, dass man immer an der finanziellen Schraube da gedreht hat, ja, den Haustarifverträge und da gehen wir aus dem Tarif an, ist da auch keine Lösung. Also ich brauche jetzt mal Strukturen, wo ich weiß, in denen kann ich die nächsten 10, 15 Jahre arbeiten. Und da muss man natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass die Theater- und Orchesterlandschaft in Thüringen, die ist historisch gewachsen, aber die stammt aus einer Zeit, da hat man noch 7 Fürstentümer und das preußische Erfurt mittendrin. Ja, aber das ist nicht mehr so, wie es mal war. Die Fürstentümer gibt's nicht mehr, Erfurt ist nicht mehr Preußisch, sondern Hauptstadt von Thüringen und die Wege sind mittlerweile ziemlich kurz geworden und die Infrastruktur ist gut. Also muss man mal sehen, wie da Strukturen auch hier und da verändert werden können, ohne dass die Qualität drunter leidet. Mhm.
Konkret ist dann später, das liegt ja auch nicht in Ihrer Hand, aber wichtig drüber zu sprechen. Letztes Thema für heute, dann entlasse ich Sie. Sie haben noch einen anderen Nachfolgetermin, der kommunale Haushalt. Müssen wir uns Sorgen machen? Da ist immer von Haushaltslöchern die Rede und dass die Einnahmen doch nicht ausreichen. Frau Papich hat sich besorgt geäußert. Wie sieht es denn aus mit den Kommunalfinanzen?
Ja, noch warten wir auf Post auf Weimar, was die Bewilligung angeht. Ich denke, das wird die nächsten Tage kommen. Die Bewilligung des Haushaltes ist erstmal freigegeben. Aber es ist schon so, dass natürlich...
Aber ein Plan ist ja schon Makulatur, wenn ein paar Wochen vergangen sind, wenn sich die Einnahmesituation ändert, ist der Plan...
Weniger die Einnahme, Herr Rose, sind mehr die Ausgaben.
Ach so.
Und da geht es uns nicht anders wie dem Land. Ne? Wenn Positionen mit einmal auftauchen, die sie so noch nicht gesehen haben bei der Haushaltsaufstellung, dann muss man sich was einfallen lassen mit dem Haushalt.
Wird es dann eine vorläufige Haushaltsführung geben?
Nein, also es gibt für ein paar Bereiche weitere Haushaltssperren. Die wird es natürlich geben.
Welche Bereiche bekommen
Haushaltssperren? Machen Sie sich keine Sorgen. Es sind wesentlich interne Bereiche und das wird in der Öffentlichkeit oder was Zuschüsse angeht und so weiter eigentlich nicht merken.
Also im Sozial-, Jugend-, Kulturbereich wird es da keine Einschränkungen geben, also diese Infrastruktur bleibt...
Noch heute im Kenntnisstand nicht.
Ne? Ja, also wird, ja, also das ist, also die Stadt, den Stadtfinanzen geht es nicht schlecht, auch nicht gut, aber nicht schlecht. Wie würden Sie das...
Schlecht, also ich sag mal so, im Vergleich mit Gera, Sud und Eisenach leiden wir auf unglaublich hohem Niveau.
Okay.
Na, unabhängig davon kann ich in das kommunale Klagelied mit einstimmen. Das natürlich, das hat sich nicht viel geändert. Die Aufgaben im kommunalen Bereich, die werden nicht weniger und das Geld, was man bekommt, naja, wird schon mehr durch die Steuerentwicklung, aber nicht so viel mehr wie auf der anderen Seite die Aufgaben, die man finanzieren muss. Und das Ziel muss immer sein, dass man zum Jahresende mit der schwarzen Null rausgeht oder nicht mit Minusbetrag.
Jetzt kommt ja noch gerade eine Frage rein, die hat was mit Sport zu tun. Da weiß ich nicht, ob Sie jetzt darauf vorbereitet sind. Ja, wann wird die bereits beschlossene Modernisierung der Kunstrasenplätze umgesetzt?
Unmittelbar.
Also im Winter Trainingsmöglichkeiten für die Mädchen und Jungs in den zahlreichen Erfurter Fußballvereinen zu haben.
Alles jetzt in Umsetzung. Also es geht dieses Jahr los noch mit den Bauarbeiten, wir sind im Ausschreibungsverfahren, wie sie mit Vergabe schon erfolgt ist, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber es gab ein paar Verzögerungen durch die späte Haushaltsaufstellung, aber das Kunstrasenprogramm wird umgesetzt und da rollen dies ja noch die Packer auf den, ich glaube 7 oder 8 sind es, ne, die wir machen. Also da ist nichts ausgesetzt, das wird gemacht.
Die Baggerrollen. Ihre Rolle, damit Erfurt ein weltoffenes, tolerantes, emanzipiertes und buntes Erfurt bleibt oder wird, sehen Sie sich da als politischer Entscheidungsträger in der Verantwortung? Ist da, was können Sie dazu beitragen als abschließende Frage?
Ich habe schon die letzten Jahre da versucht, meinen Beitrag für zu leisten. Ich meine, man muss in bestimmten Situationen auch mal Gesicht zeigen und Position beziehen. Und ich glaube, Toleranz, Mitmenschlichkeit, Weltoffenheit, das ist das A und O. Und ich bin sehr froh, dass Erfurt doch im weiten, weiten Teil eine tolerante und weltoffene Stadt ist. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Tatsache, dass die Thygidas dieser Welt, wie sie alle heißen, hier in Erfurt nie groß Zulauf gefunden haben, spricht ja eigentlich für sich. Und ich hoffe, dass es so bleibt.
Also dass die Befürchtung oder die, dass es ein zweites Heiden auch geben könnte, war eher eine rhetorische Drohung oder?
Na, Herr Rose, wie soll man sagen, rhetorische Drohung war es natürlich nicht. Aber man muss auch Befürchtungen und auf Ängste von Leuten mal eingehen und sie nicht einfach so beiseite wischen. Aber grundsätzlich, das will ich mal festgehalten haben, ist Erfurt eine weltoffene, tolerante Stadt. Das gilt nie für alle unserer 208.367 Einwohner, die wir im Stand heute haben. Da gibt es auch ein paar dabei, die ticken ein bisschen anders. Aber es ist auf jeden Fall eine Minderheit, die da anders tickt. Und das ist erstmal ein gutes Zeichen, dass die Masse der Bevölkerung weltoffen und tolerant ist.
Sagt Andreas Bausewein in der Fragestunde, Sie müssen weiter. Wir sehen uns in einem guten Monat wieder. Mal sehen, wie da die Situation ist. Ich bedanke mich recht herzlich bei Andreas Bausewein fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.